KandidatInnen-Check zur OB-Wahl am 4. Juli 2021. Jonas Taxis und Seelwank Müller quetschen die 7 KandidatInnen aus und ergründen die Essenz der jeweiligen Programme. Zu hören sind die Interviews entweder wochentags vom 24.06. bis zum 2.07. jeweils 12 Uhr live im Radio und auf Twitch oder auf unserer Homepage unter störfunk.de zum Nachhören.
Herzlich willkommen zum 4. OB-KandidatInnen-Check hier auf Radio Störfunk im Mittagsmagazin mit Jonas und Seel am Mikrofon. Heute haben wir Simon Michler zu Gast. Hallo erstmal.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind 1984 in Heilbronn geboren und in Ilsfeld aufgewachsen. Sie sind verheiratet, haben Diplom-Verwaltungswirt studiert und waren dann unter anderem Haupt- und Personalamtsleiter der Stadt Möckmühl und Leiter des Amtes für Bildung, Schule und Sport der Stadt Aalen. Seit 2016 sind Sie Bürgermeister der Gemeinde Eding-Neckarshausen. Stimmt das alles so?
Genau richtig.
Dann als erste Frage, wie sind Sie zur Politik gekommen? Gab es da einen speziellen Punkt vielleicht auch in Ihrem Leben, an dem Sie politisiert wurden?
Ja, ich bin der Jüngste der Familie. Mein Bruder ist 12 Jahre älter. Mein Vater ist aus der Kommunalpolitik, war 20 Jahre im Gemeinderat. Mein Bruder wurde relativ jung Bürgermeister, hat auch Verwaltung studiert. Und ja, so kam für mich gar nichts anderes in Frage, auch den Verwaltungsweg einzugehen und auch später mal Bürgermeister werden zu wollen. Also deswegen habe ich über die Familie herangeführt worden.
Sie sind jetzt ja seit 2016 schon Bürgermeister in der Gemeinde Eding-Neckarshausen. Und Sie brechen dann ja Ihre Amtsperiode ab. Wollen Sie die im Regen stehen lassen, oder?
Ja, also sind 2/3 der Amtszeit sind vorbei. Die meisten Projekte sind schon umgesetzt oder zumindest in der Umsetzungsphase. Es war auch für mich persönlich wichtig, um eben nicht die Gemeinde im Regen stehen zu lassen. Also man hat ja damals auch kandidiert für 8 Jahre. Das ist das eine. Ich habe es aber schon auch ganz transparent und offen privat begründet, weil wir eben noch kinderlos sind, noch beruflich auch privat flexibel sind und jetzt ja beruflich die Chance haben mit Schwäbisch Hall. Das kann man ja auch nicht immer planen, wenn so eine Stadt frei wird in meiner Heimatregion, in unserer Heimatregion von meiner Frau und mir, und deswegen eben die Entscheidung jetzt zu kandidieren.
Und Schwäbisch Hall dann eben jetzt, weil es frei geworden ist, oder gibt es da andere Gründe noch?
Genau, also eine andere Stadt wäre wirklich nicht in Frage gekommen. Also ich habe von Kindesbeinen Erinnerungen an die Stadt über die Kultur, über den Sport. Bin mit meiner Frau hier vor 15 Jahren zusammengekommen, also wirklich die Identifikation, und Elternhäuser jeweils eine halbe Stunde weg. Mein Bruder ist in Öhringen, also würde die Familie irgendwo zusammenbringen, und die Stadt ist halt auch wunderschön. Also Aalen wäre jetzt auch frei, auch im 4. Juli Wahl, kam auch für mich wirklich gar nicht in Frage, obwohl ich das sehr gerne 5 Jahre Amtsleiter war. Auch wichtige Erfahrungen für den Job hier, glaube ich, gesammelt habe. Aber ja, Hall von der Lage, von der Attraktivität, wirklich die einzigste Stadt, für die ich mich beworben hätte und habe.
Ja. Sie sind ja auch Mitglied in der CDU schon einige Jahre. Wie kam es dazu? Warum diese Partei?
Ja, ich hab mich schon immer für auch Politik interessiert und bin dann auch damals, ja 2006, dann bei der CDU eingetreten, weil ich denke schon, okay, dass man eine politische Heimat hat, auch dass sich Leute in Parteien engagieren. Und trotzdem hatte ich nie Interesse, Landes- oder Bundespolitiker zu werden. Bin jetzt zwar im Kreistag, aber das ist auch noch Kommunalpolitik. Ja, und deswegen ist das eine, und das andere ist, aber wer Bürgermeister, Oberbürgermeister, ist eine Persönlichkeitswahl, stelle ich jetzt auch überhaupt nicht in den Vordergrund, und bin aktuell ein Bürgermeister für alles, und auch die Reaktion aus meinem Gemeinde, dass ich für alle gleich da bin, und so wäre ich auch gerne ein Oberbürgermeister für alle in Schwäbisch Hall, und trotzdem braucht man auch seine politische Herkunft nicht, kann man auch offen mit umgehen.
Der im Moment amtierende Bürgermeister Hermann Josef Pelkrim hat in einem Interview mit SAA TV gesagt, dass der Job des Oberbürgermeisters in Schwäbisch Hall zu 80% Verwaltung ist. Was qualifiziert Sie dafür?
Ja, also ich sage immer so 50% Verwaltungschef, 50% Kommunalpolitiker. Wie es genau in Halle ist, kann natürlich der amtierende OB im besten beurteilen, aber es ist schon auch beides und geht auch vieles ineinander über und braucht auch viel Fingerspitzengefühl. Also gerade Halle mit über 800 Mitarbeitern, allein in der Kernverwaltung sozusagen, kommen ja noch Stadtwerke und alles dazu, wo der auch der OB mit drin ist, über den Aufsichtsrat beispielsweise, noch die städtischen GmbHs. Deswegen, das muss schon auch alles gemanagt werden, geführt werden. Es gibt viele kompetente Leute, viele Experten im Baubereich, in im Kulturbereich, im Tourismus. Also es gibt ja echt wirklich qualifiziertes Personal, aber das auch bestmöglich einzusetzen, auch flache Hierarchien, den Leuten Verantwortung zu übertragen, ist das eine. Und das andere ist dann aber auch die Themen aus der Verwaltung in die Kommunalpolitik hereinzutragen, in den Gemeinderat. Und das ist dann schon auch Aufgabe des OBs. Wann kann man welches Thema platzieren? Und das kenne ich jetzt aus meiner jetzigen Arbeit. Arbeite auch mit 5 Fraktionen zusammen. In Hals sind es auch 5 Fraktionen. Man braucht immer 3 für Mehrheiten. Das ist nicht immer einfach. Dazu müssen die Bürger rechtzeitig mitgenommen werden, weil ich glaube, gerade für Großprojekte ist es sehr wichtig, transparent umzugehen und die Leute mitzunehmen, auch anzuhören, Pläne nochmal anzupassen. Und das macht ja auch der Reiz der Aufgabe aus, also mit Bürgerschaft, Verwaltung und Gemeinderat an die Stadt zu gestalten.
Ja, Sie sind ja gerade schon Bürgermeister. Ich glaube, 14.000 Einwohner so hat Ihre jetzige Gemeinde. Das machen Sie gerade alles nebenher, weil Sie sind ja mitten im Wahlkampf jetzt schon seit, ich glaube, März ungefähr.
Ja, ist schon eine Herausforderung. Insofern, ganz ehrlich, wird es schon auch Zeit, dass jetzt dann Wahl ist. Ich habe jetzt, glaube ich, rund 35 Tage Urlaub aufgebraucht in den letzten 3 Monaten. Anfangs mit 2-3 Tage die Woche, inzwischen sind es 4 Tage die Woche. Habe jetzt auch leider eine Gemeinderatssitzung sogar meinen Stellvertreter abgeben müssen, weil es einfach zeitlich nicht möglich war in der Wahlkampfwoche mit den vielen öffentlichen Kandidatenvorstellungen. Es muss die Ausnahme bleiben, muss immer sehen, wo man herkommt, wofür man jeden Tag bezahlt wird. Und trotzdem habe ich kein ganz schlechtes gewesen. Also letztes Jahr während der Corona-Krise waren die Bürgermeister auch sehr gefordert, hatte ich faktisch keinen Tag Urlaub. Und deswegen ist, glaube ich, schon okay, wenn man dann mal so eine Chance hat, auch eine persönliche, dann den Urlaub nimmt. Also wirklich, ich habe auch alles mit den Amtsleitern, mit den Stellvertretern eng besprochen. Ich glaube, die Gemeinde hat keine wesentlichen Nachteile und bin auch trotzdem froh, wenn dann auch die spezielle Urlaubszeit dann jetzt bald vorbei ist. Und ich glaube, die Leute konnten sich dann auch jetzt ein Bild von allen 7 Kandidaten machen. Ja.
Gibt es Aufgaben des Oberbürgermeisters, auf die Sie sich besonders freuen oder auch welche, auf die Sie keine Lust haben?
Ich glaube schon die Vielfalt der Aufgaben, also wirklich von der Kinderbetreuung, wo jetzt aktuell eher Kita-Plätze fehlen, bis zum Angebote für Senioren schaffen, die Wirtschaftsförderung, was ich auch noch nebenher studiert habe, mit vielen großen Betrieben auch zusammenarbeiten, die ja gerade auch schon teilweise eine schwierige Zeit haben, gerade auch in der Innenstadt, die vor großen Herausforderungen stehen. Also schon die Vielfalt, aber ganz besonders der Bürgerkontakt. Und deswegen fand ich es auch gut, dass der Gemeinderat die Wahl von 18. April auf 4. Juli verschoben hat. Jetzt gerade im Juni waren doch wieder mehr Bürgerkontakte möglich. Die Innenstadt ist wieder voll, man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Also das wird mir schon auch als Oberbürgermeister und jetzt auch als Bürgermeister macht mir das auch viel Spaß, den Dialog zu suchen und die Leute eben mitzunehmen auch. Ja.
Gibt es was an dem Job, wo Sie denken, das macht mir nicht so Spaß, aber für diese Sachen, die mir Spaß machen, mache ich trotzdem.
Ja, also jetzt gar keinen Spaß kann man jetzt nicht sagen. Natürlich ist schon manchmal stressig, auch im Wahlkampf. Ne? Also wenn man dann jeden Abend bis teilweise 10, 11 Termine hat, das ist ganz normal, dass man nicht immer gut einschläft und am nächsten Morgen fällt es dann manchmal schwerer aufzustehen. Das ist aber gar nicht irgendwie der schlechte Schlaf, weil es keinen Spaß macht, weil man halt voller Adrenalin ist. Also ich sage auch immer, nach Gemeinderatssitzung brauche ich mindestens 2 Stunden, bis ich schlafen kann. Also vor 1 Uhr oder so schlafe ich da selten. Das ist dann, macht dann trotzdem Spaß, aber mir ist halt die nächsten 1-2 Tage nicht etwas müde aufgrund der Belastung. Deswegen muss man schon auch schauen, mir ist ja quasi irgendwo Selbstständiger oder Geschäftsführer von Betrieb Stadtverwaltung und muss ich dann schon auch seine Freiheiten rausnehmen, mal eine bisschen längere Mittagspause machen, mal dann doch erst vielleicht mal im Neuen zur Arbeit kommen, wenn es im Vortag spät wurde. Da muss man schon selbst drauf achten, sonst packt man den Beruf auf Dauer nicht, ist auch meine Erfahrung aus den letzten 5 Jahren Bürgermeister.
Jetzt wird es noch mal kurz ein bisschen privater. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit, wenn Sie gerade nicht Bürgermeister sind?
Ja, also Ausgleich ist wirklich wichtig. Also nächstes Mal höre ich wirklich sehr, sehr gerne Musik. Was genau kommen wir gleich dazu. Mache aber auch gerne Sport, besuche Kulturveranstaltungen. Also ich bin über Leichtathletik vor allem groß geworden, in Vereinen auch. Und ja, bin es da auch gewohnt, dann mit Trainingslager und auch deutschlandweit so rumgekommen. Und deswegen mache ich jetzt nicht mehr professionell sozusagen, aber als Ausgleich 2-3 Mal die Woche noch joggen gehen. bisschen Kultur besuchen, Musik hören, abends auch mal einen guten Film schauen. Das sind so die Hobbys. Ja.
Sie haben es gerade schon angesprochen. Was haben Sie sich denn von Song gewünscht für jetzt?
Ja, ich bin ehrlich gesagt großer Taylor Swift-Fan. Deswegen habe ich mir Haunted von Taylor Swift gewünscht. Höre aber generell, also vor allem moderne Rock-Pop-Musik. Aber ja, das ist meine Lieblingskünstlerin, deswegen dieser Song. Ja.
Simon Michler heute zur Gast hier im Mittagsmagazin.
Der Störmelder mit dem OB-Kandidat in Check. Heute zu Gast im Studio ist Simon Michler. Wo sehen Sie denn, was Mobilität in Schwäbisch Hall angeht, Verbesserungs- oder Änderungsbedarf?
Ja, also Mobilität ist sicherlich ein Megathema deutschlandweit aktuell in Hall, wie ich meine, eine besondere Herausforderung. Einmal, weil es eine Flächenstadt ist, also schon, ich glaube, über 10.000 Hektar Gemarkungsfläche mit vielen Stadtteilen, mit vielen auch kleinen Weilern und eben auch mit ja bis zu 20.000 Einpendlern jeden Tag. Und deswegen brauchen wir auch nicht drum reden. Der Pkw-Verkehr wird auch in Zukunft eine Rolle spielen. Auch Parkplätze in der Innenstadt werden eine Rolle spielen. Aber trotzdem oder gerade deswegen auch müssen wir schauen, wie wir auch die Verkehrswende hinbekommen, also auch Radwege weiter attraktiver machen, das Radfahren ermöglichen, gute Radwegverbindungen schaffen und auch den ÖPNV nach und nach ausbauen. Das ist auch immer eine wirtschaftliche Frage. Also wenn jetzt von einem Stadtteil regelmäßig nur drei Menschen in die Stadt kommen zu gewissen Uhrzeiten, dann muss man vielleicht auch über andere Wege nachdenken, wie Ruftaxi oder Rufbusse, die dann auch die Haltestellen anfahren, aber eben nicht mit großen Bussen kommen. Also da gibt es schon, glaube ich, gute Instrumente. Aber allgemein würde ich ganz gerne ein integriertes Verkehrskonzept beauftragen, wo wirklich alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden sollen und dann wirklich Abschnitt für Abschnitt durchgehen, Prioritäten setzen, wie dann wirklich jedes Jahr auch Verbesserungen erzielt werden können für ÖPNV und Radfahrverkehr insbesondere auch.
Ja. Sie sind ja wahrscheinlich heute Morgen auch hierher gependelt, anderthalb Stunden bei Heidelberg. Wie sind Sie hierher gekommen?
Genau, also ich fahre jetzt das einfach am einfachsten. Also mit Zug wird man, glaube ich, doppelt so lang brauchen. Ich bin jetzt im Auto unterwegs, hat den Vorteil jetzt auch, man kann mit Freisprechanlage auch ganz gut telefonieren, auch dienstlich noch das ein oder andere erledigen oder auch das ein oder andere Wahlkampfgespräch. Das ist jetzt für mich so okay, natürlich nicht ideal für die Umwelt, aber ist auch so ein Beleg dafür. Alles gut, auch an die Autobahn angebunden, aber alles geht eben nicht, wenn man auch Zeitdruck hat mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gut, dass es die Umgehungsstraße gibt. Ich bin jetzt auch über die Umgehungsstraße reingefahren, deswegen entlastet es dann die Stadt. Habe am Ortsrand geparkt, habe einen guten Parkplatz gefunden, ist auch wichtig und jetzt zu Fuß hier ins Studio gekommen. Ja.
Wie würden Sie das denn machen, falls Sie jetzt Oberbürgermeister werden würden? Würden Sie umziehen oder anders pendeln?
Ja, also ich würde definitiv umziehen aus zweierlei Gründen. Also einmal gehört, glaube ich, der Bürgermeister, Oberbürgermeister in die Stadt und zum anderen ist ja auf einen selbst dann einfacher kurze Wege. Es ist mein Wahlkampf jetzt drei Monate schon herausfordernd, aber machbar. Bin jetzt auch schon die ein oder andere Nacht im Hotel gewesen. Aber ich glaube, man kann sich auch ganz anders identifizieren mit der Stadt, wenn man dann hier wohnt und einfach ja mal kurz mal in der Mittagspause auch nach Hause kann. Im besten Fall dann auch fußläufig oder mit dem Fahrrad. Also je nachdem, was es dann für Wohnmöglichkeiten gibt. Ja.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wollen ein Verkehrskonzept, ein ganzheitliches auf den Weg bringen. Wie sehen Sie da die Innenstadt? Also wo sind Fahrradwege, Autos, Parkplätze? Was wollen Sie da verändern?
Ja gut, was jetzt hier gerade intensiv diskutiert wird, ist der Halplatz. Ich glaube, da muss man schon auch die Historie sehen. Das ist ja schon die Kernzelle der Stadt. Also auch, dass man da das Thema Salz noch ein bisschen mehr ins Bewusstsein rückt, ist eine. Aber ob man jetzt komplett, also während dem Normalbetrieb sozusagen, wenn keine Feste sind, auf Parkplätze verzichten kann, weiß ich nicht, gehört auch in ein Konzept rein, aber da nochmal, also schon Parkplätze erhalten oder weiter ermöglichen, aber auch mit den Innenstadtvereinen zum Beispiel, wie Hall aktiv schauen, vielleicht auch Vergünstigungen machen, dass man mal vielleicht mal eine Stunde frei macht, dass auch der Anreiz da ist, hier einzukaufen und es umgekehrt aber auch mit dem ÖPNV, also dass man da wirklich einfach gelockt wird in die Stadt, um auch den Einzelhandel gerade in dieser schwierigen Zeit besonders zu beleben, dass auch wieder eingekauft wird. Ja.
Haben Sie auch schon irgendeine konkrete Idee jetzt auch in Richtung ÖPNV oder in Richtung Parkplätze, wo Sie schon wissen, das will ich vielleicht angehen?
Also nochmal generell ist die Stadt, glaube ich, echt gut aufgestellt. Jetzt auch kulturell geht es jetzt wieder los. Jetzt Freilichtspiele sind jetzt auch gerade jetzt Proben an den Wochenenden. Es sind wieder hunderte Menschen von außerhalb da. Das glaube ich toll. Das muss unterstützt werden. Deswegen auf dem aufbauen, was es schon gibt. Aber schon unter Klimaschutzaspekten weiter den umweltfreundlichen Verkehr in Anführungsstrichen fördern, dass es fußläufig mit ÖPNV und mit dem Fahrrad da bestmögliche Rahmenbedingungen gibt. Auch für das Umland, für die Bürger aus den Nachbarkommunen, die eben nicht hier wohnen, aber halt täglich zur Arbeit herkommen und dann auch nicht 5 Kilometer weg parken müssen, weil es keinen Parkplatz gibt, sondern vielleicht dann eben durch eine gute Anbindung mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit kommen können. Ja.
Heißt, Sie werden sich für einsetzen, dass auch vermehrt Fahrradwege gebaut werden von den Teilorten in die Stadt und auch, dass in der Stadt selber man mit dem Fahrrad besser unterwegs sein kann als jetzt, weil ich würde sagen, aktuell ist der Zustand der Fahrradwege nicht wirklich zufriedenstellend.
Das ist das eine, dann schon noch die Topografie ist eine Herausforderung, also dann ist ja auch klar, Elektrofahrräder kommen immer mehr und so, weil also auch gerade wenn man halt dann auch gesundheitlich vielleicht Einschränkungen hat, wenn es einen guten Radweg gibt, das eine, aber wenn dann natürlich dann 200 Höhenmeter noch bewältigt werden müssen, das andere, also ist schon eine besondere Herausforderung, die man aber konsequent angehen muss.
Ja. Ja, den KandidatInnen-Check hier im Störmelder. Heute zu Gast ist Simon Michler und wir sprechen mit ihm gleich über die Wohnsituation in Schwäbisch Hall.
Ihr hört den OB-KandidatInnen-Check hier auf Radio Störfunk. Heute zu Gast ist Simon Michler von der CDU. Ja, es geht um die Mietpreise, die sind in ganz Deutschland, gehen sie durch die Decke und auch in Hall ist Wohnen nicht ganz billig. Wollen Sie da was in die Richtung machen, um das da entgegenzuwirken?
Ja, also Mietpreis ist natürlich schon auch in Hall ein Diskussionspunkt, den man auch mit dem Gemeinderat sicherlich weiter besprechen muss, wobei alles sehr relativ ist. Also wenn ich jetzt gucke da im Heidelberger Raum, was da für Mietpreise sind oder auch Bauplatzpreise, wenn dann der Quadratmeter 1000 Euro kostet, ist schon verrückt. Aber die Frage, wie kann das noch weitergehen? Das kann man irgendwann nicht mehr bezahlen. Deswegen alles relativ, aber hier schon auch. Hier ist Mittelzentrum, attraktives Mittelzentrum, das stark nachgefragt ist, Wohnraum ist sehr begehrt, deswegen schon auch wichtig, weiter einen moderaten Wachstumskurs zu fahren. Auch gut, dass die Stadt schon auch Vorreiter sein kann, insbesondere über die städtische GWG, also wo ja viele Wohnungen auch gerade im sozialen Wohnraumbereich vermietet werden. Da sind die Mieten noch, wie ich finde, verhältnismäßig okay. Dass man da wirklich kein Preistreiber ist, würde ich auch stark als OB drauf achten. Hospitalstiftung hat auch noch einige Wohnungen. Das ist das eine, ansonsten muss man den Markt beobachten, so Mietpreisbremsen und so, wie es ja in Großstädten gibt, da hat man auch nicht immer nur gute Erfahrungen. Also deswegen muss man das Jahr für Jahr bewerten, aber noch ist es okay. Aber auf Dauer kann die starke Entwicklung natürlich nicht weitergehen. Aber deswegen vor allem die Stadt muss Vorbild sein und faire Mieten verlangen. Ja.
Glauben Sie, die Stadt wird eher ins Horizontale wachsen oder wird sich auch einfach der Wohnraum, der Lebensraum auch verdichten?
Also ich glaube, beides wird notwendig sein, wenn in der Innenentwicklung was geht, wie jetzt im Bahnhofsareal, also zumindest der eine Teil, der ist ja so 3-4 Hektar groß, auch unumstritten, ist jetzt in der Vermarktung. Das ist natürlich immer schön, wenn man sowas in der Innenentwicklung hat, wo auch mehr Familienhäuser vorgesehen sind. Aber ich glaube schon auch, dass es Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen geben sollten. Ob es jetzt in Zukunft noch so 10 Hektar Baugebiete wie in Sulzdorf geben wird, weiß ich nicht, aber schon zumindest arrondierende Außenentwicklungen, wo dann auch schon noch ein Einfamilien ein Doppelreihenhaus möglich sein muss. Auch das ist nachgefragt. Das ist schon wichtig. Ich bin jetzt kein Fan von großen Hochhäusern, aber Mehrfamilienhäusern über mehrere Stockwerke, wenn es städtebaulich passt, ist selbstverständlich auch notwendig. Auch aus Versiegelungsgründen. Also die Fläche ist irgendwie dann doch begrenzt, auch wenn die Gemarkung groß ist. Aber da muss man schon auch sehr stark darauf achten, dass man nicht unnötig versiegeln, vielleicht mal doch ein Stockwerk mehr macht, wie man es vielleicht noch vor 10 Jahren gemacht hätte.
Ganz genau. Und zum Wohnraum oder zum Wachstum der Stadt gehört ja nicht nur der Wohnraum, der wächst, sondern auch Infrastruktur wie Kindergärten, Kitas. Da ist Schwäbisch Hall nicht so gut aufgestellt. Wir haben einen relativ großen ErzieherInnenmangel. 2016 sind 43 ErzieherInnen gegangen, haben gekündigt im Raum Schwäbisch Hall. Wie wollen Sie dem entgegenwirken? Wie machen Sie den Erzieherinnenberuf hier in Schwäbisch Hall wieder attraktiver?
Also generell ist, glaube ich, schon eine der größten Herausforderungen, dass die Infrastruktur mit mitwachsen muss. Also nicht nur verkehrlich, auch die ganzen kommunalen Liegenschaften, also auch Schulen ist noch ein anderer Bereich, sind viele aus den 70er, 80er Jahren, wo schon auch noch manche gerade Fachräume oder so von damals sind, dass da wirklich das Sanierungskonzept nach und nach abgearbeitet wird. Und ähnlich verhält sich es eben auch mit den Kindergartengebäuden, das rund die Hälfte gar nicht in städtischer Trägerschaft, aber Hauptfinanzierung geht dann über die auch Betriebskosten faktisch über die Stadt. Das eine, dass da wirklich auch die freien Träger unterstützt werden, dass die Familien bzw. die Kinder gute Rahmenbedingungen haben. Und dann sind wir wieder beim Personal, also auch der Erzieherinnenberuf muss attraktiv bleiben, angemessene Bezahlung auch der Beschäftigten. Da kann man schon auch ein bisschen was machen als Arbeitgeber. Auch die Konzepte hinterfragen, die es jetzt aktuell gibt, ob die noch zeitgemäß sind, vielleicht auch andere pädagogische Konzepte nochmal überlegen. Und dann glaube ich schon, dass man einmal ja auch Finanzen in die Hand nehmen muss, um Kindergartenplätze zu schaffen. Und dann glaube ich schon auch, dass man das qualifizierte Personal bekommt.
Glauben Sie, es gibt auch, also bei den Erzieherinnen, da war auch oft auch der Punkt, dass es viel Bürokratie sei, die sie auch zu erledigen haben und sie gerne einfach mehr Zeit auch mit den Kindern verbringen würden. Glauben Sie, da könnte man also jetzt außerhalb von eben den Finanzierungsmöglichkeiten auch noch mehr tun?
Ja, ganz genau. Also da hat man sich hier in der Stadt Hall entschieden für dieses Konzept, das jetzt eben seit einigen Jahren gibt, aber wird, so höre ich auch raus, zumindest stark kritisiert. Also da muss man dann schauen, was gibt es in vergleichbaren Städten auch, wie handeln sie es? Also man braucht ja Konzepte, das ist auch recht und gut. Aber der bürokratische Aufwand muss natürlich immer noch im Verhältnis stehen. Da ist viel vom Gesetzgeber auch vorgegeben, aber wenn man mehr am Schreibtisch ist und mehr mit Dokumentation beschäftigt als mit der Kindererziehung, dann ist es schwierig und deswegen würde ich das schon auch gerne ergebnisoffen nochmal mit den Einrichtungsleitungen, mit allen Beteiligten diskutieren, ob man da vielleicht nicht neue Wege gehen sollte.
Sie haben es ja schon angesprochen, es geht auch darum, neue Kitas zu eröffnen. Wir hatten hier vor kurzem die Einkornwichtel zu Gast. Die wollen einen Waldkindergarten gründen am Fuß vom Einkorn und haben auch erzählt, es sei sehr umständlich, auch die Stadt mit ins Boot zu kriegen, um Unterstützung zu kriegen, auch finanziell. Also möchten sie auch dafür sorgen, dass solche Ideen von Privatpersonen für neue Kitas besser gefördert werden und auch mehr Geld für in die Hand nehmen?
Ja, also die Vielfalt ist ja nicht nur im Bildungsbereich, auch im Betreuungsbereich groß, dank den vielen freien Trägern. Da würde ich gerne eben auch solche Initiativen unterstützen, auch jetzt Wald- oder Naturkindergarten Wackershofen, direkt beim Freilandmuseum Hochspand, ist jetzt quasi schon am Laufen, Bau noch nicht ganz abgeschlossen. Hatte letzte Woche den Waldkindergarten besucht, den es schon seit 25 Jahren gibt, echt wunderschön auch gelegen. Im Wald jetzt auch noch mit einer weiteren Gruppe aufgemacht, mit drei Gruppen. Von dieser Initiative heraus soll sogar eventuell eine Waldschule gegründet werden. Also finde ich spannend, macht auch die Stadt Hall aus, da waren wir schon immer Vorreiter. Damals, glaube ich, an der ersten Waldkindergarten Baden-Württemberg weit, jetzt vielleicht Waldschule. Und deswegen würde ich das auch am Einkorn gerne genauso fördern. Ja.
Ihr hört den Störmelder, das Mittagsmagazin hier auf Radio Störfunk. Diese Woche mit dem Oberbürgermeister Kandidat Innencheck. Heute zu Gast ist Simon Michler. Ihr hört den OB-Kandidat Innencheck hier im Mittagsmagazin auf Radio Störfunk. Wir sprechen gerade mit Simon Michler und jetzt über Kultur. Die stand jetzt während der Corona-Zeit eine ganze Weile still. Was wollen Sie denn tun, um die jetzt wieder zu stärken?
Ja, also die Stadt Halle ist ja selbst großer Kulturveranstalter mit dem Aushängeschild, natürlich vor allem auch auf Freilichtspiele, mit vielen Kultureinrichtungen, die jetzt alle wieder das Leben aufnehmen. Also die gilt es mal zunächst natürlich zu unterstützen. Das zieht ja auch viele Haller an wieder in die Stadt, auch viele Touristen. Können wir hoffen, dass auch bald wieder dann die Busse kommen mit vielen Interessierten an der Kultur in Halle. Aber genauso gilt es auch, die Freien zu unterstützen. Also da gab es jetzt schon die Soforthilfen vom Bund. Das glaube ich auch notwendig gewesen, aber jetzt, die Leute haben auch wieder Sehnsucht auf Kultur rauszugehen, auf Geselligkeit und deswegen auch da pragmatische Wege finden, also auch wenn es mal um Gebühren von der Stadt geht oder so, dass man da dann wirklich nicht päpstlicher ist als der Papst und da mal ein Auge zudrückt und wirklich auch finanziell entgegenkommt im Rahmen der Möglichkeit. Ich glaube, das ist schon die Aufgabe der Stadt, also seine eigene Kultur oder ihre eigene Kultur zu pushen und aber auch von der ganzen Kulturvielfalt, die es ja hier in der Stadt gibt, viele Initiativen und Vereine, da wirklich unter die Arme zu greifen und immer da zu sein. Ja.
Was verbinden Sie denn mit Kultur, Schwäbisch Hall?
Ja, also nicht nur wirklich die Alleinstellungsmerkmale, die jetzt ja Baden-Württemberg wahrscheinlich jeder kennt, sondern wirklich auch der kleine Gesangverein im Stadtteil gehört genau dazu, wo viele Urhaller oder Zugezogene ihren persönlichen, ihren privaten Ausgleich finden, indem sie ein, zweimal die Woche dann eben mit Freunden ihrer Vereinsausübung nachgehen können. Das gehört genauso dazu. Eben aber auch viele offene Angebote, wo man sich unkompliziert anmelden kann. Das lässt jetzt Corona hoffentlich auch bald wieder zu. Und deswegen ist schon die Vielfalt. Auch als Kunstverein hatte ich letztens besucht. Also auch da ist ein breites Angebot da. Also Kultur ist jetzt nicht irgendwie eine Sparte. Das ist wirklich eine große Vielfalt in dieser Stadt. Und die gilt es auch weiterhin zu unterstützen.
Wie sehen Sie die Zukunft von Kultur in Schwäbisch Hall? Wollen Sie die noch weiter ausbauen oder die vorhandenen Möglichkeiten einfach zu unterstützen?
Ja, also Kulturförderung, also kenne ich auch aus Aalen, war da auch Kulturamtsleiter in dieser Zeit. Also da war ich verschiedene Bereiche auch für den Sport unter anderem zuständig. Vieles überschneidet sich auch. Also jetzt eine Erfahrung aus Aalen, da war ich zuständig für Stadion, das zweite Fußball-Bundesliga auch gespielt worden. War dann schon aber auch politisch wichtig, dass man sagen, da wird nicht nur alle zwei Wochen Fußball gespielt, da wollen wir auch kulturell was machen. Also da hat man dann auch ein Crow-Konzert in meiner Zeit beispielsweise. Herbert Grönemeyer war auch schon da mit vielen tausend Menschen. Jetzt nur ein Beispiel von Aalen, das kann man übertragen auf Schwäbisch Hall, wird jetzt auch gerade diskutiert, vielleicht kann man auch noch so Konzertreihen einbringen, wo auch immer, muss gar nicht zwingend im Stadion sein oder was gibt es für Locations, wo kann man vielleicht noch Veranstaltungsplätze multifunktionaler nutzen, also nicht nur für die Traditionsveranstaltungen wie Kuchenbrunnenfest oder so oder Jakobimarkt, was kann man da noch machen, auch mit Privaten, also muss alles gar nicht immer von der Stadt kommen, eben auch offen sein für Initiativen aus der Stadt heraus und da gibt es schon noch das ein oder andere Potenzial und würde ich auf jeden Fall nach Kräften unterstützen.
Also Kultur kann es nie genug geben.
Genau.
Kultur zieht natürlich auch Touristen an, Sie haben es vorhin schon angesprochen, im Landkreis gab es 2016 über 500.000 Übernachtungen. Natürlich ein Teil wird wahrscheinlich auch beruflich Pendler oder auch anderweitig im Landkreis unterwegs, aber ich denke ein großer Teil ist auch dann wegen der Kultur von Schwäbisch Hall und wegen der Stadt selber, ist ja auch eine schöne Stadt da. Möchten Sie den Tourismus noch weiter fördern, dass das noch gesteigert wird, noch mehr Touristen in Schwäbisch Hall?
Ja, also generell so die ganzen Marketingaktionen, die auch jetzt ja gerade erst wieder diskutiert werden, die gilt es zu unterstützen, auch um Innenstadt attraktiv zu machen, mit Gutscheinsystemen, mit Parkgebühren, ÖPNV, Entgelt mal ein bisschen reduzieren oder so oder zu gewissen Zeiten. Das ist ja auch Kulturförderung, wenn auch gerade Veranstaltungen sind, aber schon auch touristisch die Vernetzung noch, auch mit dem Landkreis, das ist ja auch Kulturbüro auszubauen, dass man vielleicht nicht nur ein, zwei Tage in Hall oder in der Region Urlaub macht, sondern vielleicht einfach noch zeigt, was gibt der Großraum her, was gibt Hohenlohe her, gibt es ja auch jetzt Hohenlohe Plus mit noch anderen Städten, die hier in der Region sind, dass man einfach vielleicht auch noch die Leute touristisch länger binden kann und damit eben auch das komplette kulturelle Angebot damit unterstützt.
Glauben Sie, es gibt ein Übermaß an Tourismus, wenn man jetzt zum Beispiel auch gerade an Venedig denkt und wenn ja, wie wollen Sie das verhindern oder...
Ja, ist ja alles seine Vor- und Nachteile. Also Venedig ist natürlich schon ein Extrembeispiel. Ich glaube auch mit den vielen Kreuzfahrtschiffen, die jetzt immer da halten, wobei jetzt hat man mal gesehen, wenn sie ein Jahr nicht da sind, wie viele da dann auch wirtschaftlich drunter leiden, ist schon irgendwo ein Spagat. Aber Halle darf man jetzt natürlich auch nicht Venedig oder mit anderen Großmetropolen vergleichen. Ich glaube generell verträgt die Stadt schon noch einiges auch an Tourismus. Alles mit Maß und Ziel. Es darf nicht auf Kosten der Einwohner gehen oder der Bevölkerung gehen. Aber ich glaube, wenn dann tagsüber mal ein paar Busse wieder mehr da sind und die dann auch die Einrichtungen besuchen, abends wieder nach Hause gehen oder im Hotel übernachten, die Gastronomie unterstützen, tut es den Haller nicht weh. Im Gegenteil, man ist ja auch stolz auf die Stadt, dass viele auch von außerhalb teilweise von ganz weit her hier Urlaub machen inzwischen. Und deswegen glaube ich schon, dass da jetzt erstmal noch Luft ist und noch kein Deckel erreicht ist oder so. Ja.
Simon Michler, OB-Kandidat, heute zu Gast hier im Mittagsmagazin, im Kandidatinnen-Check hier auf Radio Störfunk.
Ihr hört den Störmelder mit Jonas und Zähl am Mikrofon. Wir haben heute im Rahmen des OB-Kandidatinnen-Checks Simon Michler zu Gast. Wie sieht denn ein perfekter Tag in Hall für Sie aus?
Ja gut, es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Situation man ist. Ich bin jetzt im Wahlkampf, da ist natürlich ein perfekter Tag, mit möglichst vielen Menschen gesprochen zu haben, möglichst viele auch erreicht zu haben. Das gelingt jetzt natürlich immer besser, weil jetzt auch wieder mehr möglich ist. Wobei, ich muss sagen, die Videokonferenzen, die zu Beginn meines Wahlkampfs schon sehr prägend waren, waren auch gut. Da haben wir auch oft 30, 40 Leute dann erreichen können. Deswegen kann ein perfekter Tag ganz unterschiedlich sein, aber im besten Fall eben mit Leuten in Kontakt zu sein, dass ich aber schon auch meine Arbeit nicht vernachlässige, auch da immer auch meine Mails anschaue, mal kurz einen Rückruf mache, dass da alles läuft, dass man einfach guten Gewissens abends ins Bett gehen kann, einmal weil man fleißig war und einmal weil man eben ja, das Bestmögliche dann aus dem Tag gemacht hat. Das ist, glaube ich, immer so mein Anspruch, gerade was das Berufliche angeht, dass man da eben das Beste rausholt. Ja.
Sie haben es vorhin schon gesagt, Ihnen ist sehr wichtig, gerade bei größeren Projekten, die Bürger möglichst früh mit einbeziehen. Wie wollen Sie denn so die Bürger in Hall, in den, falls Sie OB werden, in den kommenden 8 Jahren mitbestimmen lassen?
Mhm. Also ich würde das schon ähnlich machen, wie ich es jetzt schon im Wahlkampf praktiziert hatte. Ich hatte da jetzt ja 11 Veranstaltungen, auch öffentlich in ganz verschiedenen Stadtteilen auch, also die Leute eingeladen, möglichst breit auch eingeladen, zu einem Bürgergespräch. Ja, jetzt in dem Fall waren es meistens so Pausenhöfe von Grundschulen, da konnte man schön Abstand halten. Ich hatte mich vorgestellt und dann gab es noch eine halbe, dreiviertel Stunde Diskussion. Also meistens ist die Veranstaltung in einer Stunde dann vorbei. Und das im übertragenen Sinne eben auch auf Themen. Also wenn jetzt von der Verwaltung oder vom Gemeinderat eine Intention da ist, ein Projekt zu starten, vielleicht eine größere Straßensanierung, ein größerer Kindergartenumbau oder Bau, dass man da, bevor man in den Gemeinderat geht, vor Ort Pläne präsentiert, mit den Leuten diskutiert. Das kann natürlich auch mal in einem Sitzungssaal sein, aber wirklich im Idealfall vor Ort an der Baustelle oder an der potenziellen Baustellen dann diskutiert, auch nochmal die Kritik aufgreift, Pläne auch gegebenenfalls nochmal anpasst oder verwirft, dann in den Gemeinderat geht und dann die Entscheidung trifft. Also nicht, dass die Menschen oder die Bürger dann oft sogar dann Anwohner, die vielleicht auch Nachteile daraus haben könnten, das aus der Zeitung erfahren, das wäre, finde ich, der falsche Weg. Ja.
Was würden Sie von einer klimaneutralen Stadt Schwäbisch Hall halten? Halten Sie das für realistisch und wie würde man das hinbekommen?
Ja, also klimaneutral hört sich ja immer gut an, ist ja jetzt bundesweit groß diskutiert, neues Klimaschutzgesetz und so, das muss ich, ist auch gut so, muss ich auch die Stadt Hall dran halten, will da jetzt aber gar nicht irgendwelche Schaufensterreden halten oder irgendwie da was plakativ machen, weiß auch gar nicht, wie man das wirklich messen kann, wann ist eine Stadt klimaneutral. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass bei jeder politischen Entscheidung die Auswirkungen aufs Klima berücksichtigt werden. Also es gibt zum einen ein Klimaschutzkonzept, es gibt eine Klimaschutzbeauftragte, die auch nach und nach dafür danach schaut, dass auch die Ämter, die Fachbereiche die Maßnahmen umsetzen und ebenso auch in Zukunft wirklich im Gemeinderat danach schauen, dass man guckt, wenn man ein Baugebiet macht, ist es nachhaltig genug, was gibt es für Ausgleichsflächen, können wir vielleicht noch ein Biotop mehr anlegen, wo können wir Bäume pflanzen, was können wir auch für die Privaten tun. Also ich habe da jetzt zum Beispiel eine Thermografieaktion eingeführt, also dass Private unterstützt werden, wenn sie Thermografie-Fotos von ihrem Haus machen lassen, um zu sehen, okay, ist die Dämmung noch gut, um dann vielleicht auch Maßnahmen ergreifen. Das ist nur ein Beispiel von Hunderten, was die Stadt machen kann, um eben Klimaschutz voranzutreiben. Und wenn dann am Schluss ein Experte sagen kann, jetzt ist die Stadt klimaneutral, ist schön, aber wirklich da gar nicht irgendwie ein Zeitfenster nennen, wirklich so schnellstmöglich mit Maß und Ziel den Klimaschutz vorantreiben im Rahmen der Möglichkeiten.
Würde es bei Ihnen dann Prio 1 haben, wenn Sie eine politische Entscheidung treffen, oder gibt es da auch Themen, wo dann der Klimaschutz doch hinten ran muss?
Nee, es hat also insofern immer Prio 1, also so wie zum Beispiel bei Gemeinderatsvorlagen eigentlich immer auch so dran steht, was hat das für finanzielle Auswirkungen, wenn wir einen viergruppigen Kindergarten bauen, dann kostet der vielleicht 4 Millionen oder so, sagt man heutzutage pro Gruppe 1 Million, dann steht da auch dran, okay, das sind die einmalige Kosten, die Folgekosten sind sicherlich auch im ordentlichen sechsstelligen Bereich, und so muss man dann auch bei einer Entscheidung nicht die Finanzen auch angucken, sondern eben die Auswirkungen aufs Klima. Und deswegen gehört es in jeder Entscheidung auf Priorität 1 auch gesetzt. Ja.
Wo würden Sie die Lebensqualität in Schwäbisch Hall auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen?
Also aktuell die Lebensqualität ist schon richtig hoch. Also ich würde sagen irgendwo zwischen 8 und 9. Also ich glaube Zufriedenheit ist auch vielleicht ja nicht immer gut. Ich glaube Anspruch der Politik muss es auch immer sein, selbstkritisch zu sein. Deswegen würde ich, das ist gar keine Kritik, wenn ich jetzt das nicht mit 10 bewerte, aber sehr hoch, 8 bis 9. Aber es gibt auch noch Bereiche, weil die Zeit sich auch ändert in verschiedenen Lebensbereichen, auch je nach Lebenssituation der Bürger, was zu verbessern und da würde ich ansetzen. Ja.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen?
Ja, also für junge Familien eben gute Betreuungsmöglichkeiten, also nicht nur das Pädagogische, erstmal auch rechtzeitig einen Kita-Platz zu bekommen, dass die Schulen rechtzeitig saniert werden, dass es da gute Rahmenbedingungen gibt, auch gerade in der Digitalisierung hat jetzt, glaube ich, Corona deutschlandweit die ein oder andere Schwäche aufgezeigt, dass ausreichend Wohnraum zur Verfügung steht, bezahlbarer Wohnraum auch zur Verfügung steht, habe ich jetzt auch schon Anschriften von vielen Hallern bekommen, die gerne einen Traum von einem eigenen Häuschen oder einer eigenen Wohnung haben, aber jetzt schon 3-4 Mal in der Verlosung, die es ja dann teilweise schon gegeben hat, nicht zum Zuge gekommen sind, als auch da wirklich auch schaut, dass vielleicht auch Einheimische ein Stück weit bevorzugt werden, also nicht nur auf Zuzug von außen setzt, sondern dass die Haller dann auch ihren Wohnraum bekommen, die sich hier schon lange auch in den Vereinen engagieren, also das ist ein anderer Bereich. Es geht dann auch bis zu den Senioren, die vielleicht einen Pflegeplatz benötigen, aber nicht rechtzeitig einer da ist oder betreutes Wohnen, dass da ausreichend Wohnmöglichkeiten vorhanden sind. Also es ist wirklich die breite Palette und auch die Wirtschaftsförderung. Also hier gibt es sehr, sehr viele Arbeitsplätze, dass auch die Großunternehmen weiterhin sich entwickeln können, um Arbeitsplätze zu sichern. Aber auch, dass der kleine Laden der Innenstadt mit 2 Personen genauso seine Existenz nicht gefährdet hat. Also das ist ja auch das Schöne an der Kommunalpolitik, wirklich alles dabei. Und da gibt es schon in nahezu allen Bereichen auch für die Zukunft noch Verbesserungen für die Lebensqualität.
Können Sie mal zusammenfassen, was würde sich denn jetzt mit Ihnen als Oberbürgermeister für 8 Jahre in Schwäbisch Hall ändern?
Ob sich was ändert, weiß ich gar nicht, aber ich würde wirklich intensiv die Bürger mitnehmen. Da hat jeder so seine Art. Also ich habe das jetzt seit mindestens 4 Jahren in meiner Kommune so praktiziert, wirklich rechtzeitig die Leute mitnehmen. Auch Konzepte, wenn man hier Schulentwicklungsplan, Sport, Kulturentwicklungsplan, Mobilitätskonzept, das irgendwie nicht nur im Gemeinderat diskutiert, echt da wirklich eine breite Diskussion mit der Bürger vorher hat. Es wird in vielen Bereichen auch schon toll gemacht, wie jetzt bei Baugebieten. Gibt es Workshops, wo sich die Menschen einbringen können. Aber wirklich da drauf zu setzen, wäre schon für mich eine große Priorität. Ja. Und das hat dann Auswirkungen für alle Bereiche.
Jetzt haben wir zum Abschluss noch ein kleines Fragespiel. Wir fangen abwechselnd Sätze an. Sie müssen die dann beenden. Ich fange gerade mal an. Wenn ich Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall werde, werde ich Folgendes als allererstes angehen.
Ja, also zunächst mal natürlich mit den vielen Mitarbeitern auch sprechen. Ich glaube, als Oberbürgermeister ist man eine Person von vielen, also allein Kernstadt, wie schon gesagt, über 800, dass einfach die ihren Chef kennenlernen, dass ausreichend Personal da ist, also gerade im Tiefbaubereich, im Architektenbereich wirklich Mitarbeiter auch die Stellen besetzt werden können, die dann ja auch Auswirkungen für die ganzen Projekte haben, die anstehen. Also das ist schon erstmal ein großer Schwerpunkt mit den Mitarbeitern zu sprechen, dass die ihre Projekte umsetzen können. Und dann geht es los mit Bildung, Betreuung, wo sicherlich ein erster großer Schwerpunkt bei mir sein wird. Ja.
Ich bin ein kompetenter Oberbürgermeister, weil?
Ja, weil ich schon 13 Jahre auch praktische Rathauserfahrung mitbringen aus 3 verschiedenen Rathäusern. Mir war wirklich auch sehr wichtig, die Erfahrung in Aalen, in einem vergleichbaren Mittelzentrum einer Stadt mit sogar 67.000 Einwohnern, auch mit vielen Ortschaftsräten, mit vielen Stadtteilen, mit einem großen Kulturangebot, mit auch touristischem Angebot, mit vielen Bildungseinrichtungen, war da zuständig für 23 Schulen, die in der Trägerschaft der Stadt sind. Das ist, glaube ich, schon eine sehr wichtige Erfahrung, auch schon mal in so einem Konzern Stadtverwaltung mit über 1000 Beschäftigten gearbeitet zu haben. Das ist eine sehr gute Grundlage. Aber eben jetzt auch die Bürgermeistererfahrung. Also 5 Jahre Bürgermeister in einem politisch bunten Großraum Heidelberg. Wie man auch mit Gemeinderäten, mit der Bürgerschaft zusammenarbeitet heutzutage, um auch Projekte noch zu realisieren. Da können auch häufig Kompromisse dazu. Ich glaube, das ist auch wichtig, auch schnell aus Fehlern zu lernen. Auch mal Wahlniederlagen, also Abstimmungsniederlagen dann auch akzeptieren zu können, nicht nachtragend zu sein. Das macht das alles aus. Die Erfahrung bringe ich mit, neben meinem Verwaltungsstudium und Wirtschaftsfördererstudium. Die Identifikation zur Stadt ist da, denke ich, auch schon wichtig. Und deswegen, glaube ich, ein guter Mix, eine gute Grundlage, hier durchstarten zu können. Nicht erst nach einer gewissen Einarbeitungszeit, sondern relativ schnell. Ja.
Für Schwäbisch Hall wünsche ich mir,
Dass die Stadt weiter so attraktiv bleibt, dass weiterhin so viele Menschen da sind, die sich aktiv einbringen. Und da gehört schon auch ein Taktgeber dazu. Und das ist eben nun mal die Verwaltung, der Gemeinderat und der Oberbürgermeister. Und da würde ich gerne neue Impulse setzen, Transparenz, bürgernah, offen, gemeinsam die Stadt gestalten. Und das wünsche ich mir auch in der Zukunft, dass sich so viele Menschen hier einbringen und stolz auf die Stadt sind.
Dann, Herr Michler, war es das auch schon mit der Sendung. Wir danken Ihnen vielmals, dass Sie gekommen sind.
Ja, ich danke Ihnen beiden. Hat wirklich Spaß gemacht und würde mich natürlich auch, wenn es dann klappen sollte, als OB auf die weitere Zusammenarbeit freuen. Vielen Dank.
Ja, gerne. Trotz der Hitze ist doch immer eine angenehme Stunde hier.